Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres beliebten VM-Podcasts Korte und Rink. Es ist nämlich schon wieder Montag und es ist ein ganz besonderer Montag. Denn heute darf ich unseren geschätzten Professor Dr. Karl Rudolf Korte in einem besonderen Ambiente begrüßen, beziehungsweise er begrüßt uns. Denn Herr Korte, wir befinden uns aktuell bei Ihnen im Wohnzimmer, sprichwörtlich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Aus der Nähe kann man natürlich auch viel mehr ableiten. Man kann vielleicht noch dialogischer, intensiver sich unterhalten. Und ich kann auch besser erkennen, ob Sie etwas ehrlich meinen oder nicht ehrlich. Und das sieht man dann Ihnen besser an.
Haben Sie das Gefühl, wenn wir noch intensiver miteinander sprechen und interagieren, dass das immer noch gut ist?
Ja, also ich muss jetzt noch nicht irgendwie medizinischen Rat einholen. so schlimm ist es noch nicht. Aber die Intensität des Gesprächs lebt natürlich auch von der Begegnung. Und auch letzte Woche hatten Sie ja auch angedeutet, dass Sie um mich umarmen. Dass Sie haben mich auch umarmt bei der Begrüßung. Insofern haben wir das eingelöst. Damit ist ja ein zentrales Momentum der Demokratie auch schon auch eingelöst, ne? Weil diese Resonanzstörung zwischen Bürgern und Politik ist ja ein Thema, was alles bewegt. Und die kann man nur überwinden durch Interaktion unterschiedlicher Art. Gesprächsräume öffnen, Orte der Begegnung, Demokratieorte. Und hier sind wir an einem Demokratieort. Und es ist natürlich ein Glücksfall, dass heute der Chefredakteur der VRM in diesen Demokratieort eingedrungen ist.
Ich bin auch sehr dankbar für die Einladung. Sie haben sogar den Kamin angeschmissen. Man hört es im Hintergrund knispern. Das ist auch sehr ordentlich warm. Ich schwitze auch schon ein bisschen. Aber es ist schön, Herr Korte, bei Ihnen. Es gibt Plätzchen, Mozartkugeln, wie sich das für Mozart, Kalle Korte, gehört.
Ja.
Und wir haben auch ein Versprechen abgegeben, dass wir uns heute um ein Hörerthema kümmern. Und zwar darf ich in Erinnerung rufen, eine Mail, die uns erreicht hat vor 2 Wochen. Und zwar aus Baden-Baden von Marion Riebschläger. Und die befasste sich mit der Fragestellung, Herr Korte beschreibt häufig das ungeschickte Verhalten der politischen Akteure auf und erklärt, wie ihr Handeln in der Bevölkerung aufgenommen wird und was es für Folgen hat. Oft spricht er auch über Möglichkeiten, wie es besser gehen könnte, wie man die Menschen mitnehmen könnte, wie die AfD wirklich weniger populär werden könnte, wie man wirtschaftlich und beim Klimaschutz schneller vorankommen könnte. Das alles gelingt selten. Ich kürze mal die Mail zusammen und die Frage, deshalb wundert es mich maßlos, dass so viel Mist gebaut wird und frage mich, welche Rolle Beratungsgespräche in der Politik spielen, in welchem Umfang sich Politiker vor Entscheidungen beraten lassen, wie überhaupt eine politische Entscheidung zustande kommt und was Herr Korte denkt, warum so viele Dinge, die nicht nur dem Laien offensichtlich erscheinen, trotz guter Absichten scheitern.
Ja, das ist eine sehr durchdachte Frage, ne? Und man sieht auch in der Kategorie, dass das eine wirklich zentrale Frage ist. Und deswegen erkennt man das, weil es von Ihren Fragen so weit entfernt ist. Auch in der Kategorie. Und das ist insofern eine komplexe Fragestellung, weil sie ins Zentrum schon zielt, wie eben politische Entscheidungen zustande kommen.
Dann bin ich gespannt, wie Sie jetzt mit einer komplexen Frage umgehen.
Vielleicht ist die erste Illusion, dass keine Entscheidung in der Politik Kraft Wissens fällt. Sie kann durch Wissen fallen, muss aber nicht. Weil die Politik muss ja am Ende zu einer legitimierten Entscheidung kommen. Sie ist dadurch legitimiert, dass wir die Akteure gewählt haben. Und sie kommt nicht zustande, weil bestimmte Wissensvorsprünge oder Expertisen umgesetzt werden. Das ist schon mal eine wichtige Einschätzung. Die Politik muss sich verantworten, nicht über irgendeinen Expertenkreis, sondern sie muss sich verantworten über eine Mehrheit. Und die Mehrheit ist die, die am Ende durch Wahl zustande kommt. Das ist ein wichtiger Punkt, der politische Rationalität für Entscheidungen nicht nur voraussetzt, sondern auch erklärt, warum trotz besten Wissens manchmal Entscheidungen eben so fallen, dass wir uns denken, das ist doch gar nicht die beste Lösung. Es ist ja eine Abwechslung oder eine Spannung zwischen dem Maximum und dem Optimum. Dazwischen muss Politik oft abwägen. Und es geht ja nicht nur um etwas praktisch zu entscheiden, sondern ich muss es vermitteln, ich muss es durchsetzen. Und da sind Mehrheitsfragen viel relevanter als Expertise.
Aber trotzdem, um die Frage von Frau Riebschläger aufzugreifen, hat man ja das Gefühl, dass gewisse Dinge gar nicht passen können. Und wenn man selbst das Gefühl hat und man unterstellt jetzt den Politikbetrieb und vor allen Dingen den Beratungsgremien dahinter, also wir sprechen ja bei den Ministern, die das verkünden, immer nur von der Speerspitze derer oder des Apparates, der ihnen dort entweder zuarbeitet, der das ausarbeitet. Und trotzdem gelingt es sehr häufig, nicht überzeugende Entscheidungen zu treffen. Ist das dann auch ein Beratungsproblem oder werden manche Minister zu viel beraten aus zu vielen Richtungen?
Also Demokratien leiden grundsätzlich nicht an zu viel Wissen, sondern eher umgekehrt. Sie gehen eher zugrunde, wenn Wissen fehlt. Aber die Beratung hat ja unterschiedliche Dimensionen. Es gibt einmal große die zu den Bundesministerien gehören in der Regel auch große Bundesanstalten, Bundesverwaltungen, die auch in Teilen eine Beratungsaufgabe haben, um die Politik zu beraten. Dann gibt es natürlich in jedem Gesetzgebungsprozess solche öffentlichen Hearings, dass also Experten angehört werden. Also es gibt einen systematischen Zugang von Expertise zur Politik. Aber es ist eben die Frage, was die Politik am Ende daraus macht. Ob es die Leitungsgremien erreicht, ob es die Referentenebene erreicht, also was aus dem Wissen am Ende gemacht wird, das ist das Entscheidende. Und die wissenschaftliche Politikberatung kann natürlich Expertise bereitstellen. Das, was uns in Erinnerung geblieben ist, ist, dass im Bereich der Corona-Politik ja viel verschiedene Expertisen existierten. Aber aus der Zeit ist uns auch sehr bewusst, dass es eben Schulen gab. Und nicht das eine Wissen gibt. Es ist ja Teil von epistemischen Wissensgemeinschaften praktisch, dass man zwar ein Faktum kreiert, auch evidenzbasiert, wie wir das sagen, aber dass einer mit einer anderen Versuchsanordnung auch zu einem anderen Ergebnis kommen kann. Ne? Dass also solange ein Faktum gilt, solange bis einer es irgendwie widerlegt hat. Es gibt nicht nur das eine Faktum. Und so muss Wissenschaft denken. Und insofern gibt es nicht diese eine Expertise nur als Vorlage, sondern mit einer anderen Versuchsanordnung auch eine andere. Und so, und Politik muss am Ende nicht Kraft des Wissens entscheiden, sondern legitimiert abwägen.
Wenn Sie sagen, dass es nicht zu viel Wissen gibt, hat man ja aber auch manchmal das Gefühl, Stichwort Bürokratisierung, manche Dinge wollen zu genau gemacht werden, werden vielleicht zu sehr durchdacht. Gibt es nicht zu viel Wissen, aber vielleicht auch ein zu viel an Beratung? Nein. Oder muss man einfach mal machen?
Nein, es gibt nicht zu viel an Beratung, aber es kommt auf die Ebene eben an. Also diese wissenschaftliche Politikberatung ist eine Dimension, die andere ist die institutionelle Beratung über diese verschiedenen Institute und Bundeseinrichtungen, die es gibt, Bundesanstalten. Ich sehe das nicht. Entscheidend ist ja, erstmal sich reindenken in die politische Rationalität des Entscheiders. Und so dass man schon erkennen kann, dass vielleicht die Beratungsfähigkeit von Experten gegenüber der Politik sehr überschaubar ist, weil sie in der Regel nur diesen Policy-Felder oder die Policy-Felder sehen. Also, dass sie Experten sind in einem Politikfeld, aber nicht in dem Bereich von, was wir Politics bezeichnen, also das Politikmanagement. Es geht ja es gibt eine Sachrationalität, es gibt eine Vermittlungsrationalität und eine Durchsetzungsrationalität. Alle drei Dinge hängen zusammen, also Macht- und Sachfragen zusammenzubringen. Wenn jetzt einer nur Experte ist im Bereich der Verkehrspolitik, ist das sehr schön, kann er eine Expertise dazu entwickeln, um ein Problem zu lösen, aber dann hat er die Sachargumentation auf seiner Seite, aber nicht die Frage der Vermittlung und nicht der Durchsetzung. Mhm. Und dann setzt die Rationalität des Akteurs ein, was er eben daraus macht. Und umgekehrt, der Wissenschaftler, der diese Beratungsleistung zur Verfügung stellt, muss sich auch diese Prozesse bewusst machen. Also, wie ist die Beratungsmöglichkeit? Gibt es genügend Zeit? Ne? Gibt es einen Raum des Nachdenkens, wo man auch einen persönlich vielleicht erreichen kann? Also welche Reflexionshöhe und Ebene steht überhaupt zur Verfügung? Das sind ja Rahmenbedingungen, die für eine Beratung auch relevant sind.
Jetzt haben Sie von Wissenschaftlern gesprochen, die beraten. Es gibt auch Lobbyisten, die beraten.
Mhm.
Ja. Flache Frage, was unterscheidet den Lobbyisten von dem Wissenschaftler?
Also Wissenschaft ist ja erstmal, für mich ist es immer so eine Art von nutzlosem Glück. Ja, ja, weil ich habe eine Erkenntnisfrage, die ich versuche wahrheitsgemäß zu beantworten für mich und gehe da tiefgründig ran und versuche mir das Feld zu graben, um zur Wahrheit zu kommen. Das beauftragt keiner. Ich weiß gar nicht, was rauskommt. Es ist insofern interessenlos, weil ich einfach getrieben bin, um die Frage zu beantworten. Und das ist Glück, wenn man das gerne macht. Und ob am Ende etwas herauskommt, was einer verwerten kann, ist was ganz anderes. Also es gibt keine Verwertungslogik. Die Lobbyisten haben eine Verwertungslogik. Ihr Wissen, was sie sehr gezielt in diesen Politikfeldern zur Verfügung stellen, jetzt die Rentenexperten zum Beispiel, das ist ja so komplexes Rentensystem, da eine Anregung zu geben, hat viele Konsequenzen für das ganze System. Das muss ja einer durchblicken, aber deswegen hat er nicht die Mehrheit im Blick, sondern er hat dann, wenn er Lobbyist ist, seinen Verband im Blick, dass der Verband etwas durchsetzen kann, was den Verbandsmitgliedern nutzt. Da ist dann nicht nutzloses Glück, sondern es ist natürlich nutzenorientierte Beratung, dass möglichst viel von dem, was ein Lobbyist einbringt, den Mitgliedern, die zu diesem Lobbyorganisation dazugehören, auch nutzt. Das ist absolut richtig, es ist berechtigt, solange es transparent ist. Solange wir wissen, wer wann welchen Zugang zu welchem Politiker hat oder welches Gesetz wie begleitet. Die sind ja bei den Hearingsverfahren auch dabei. Also die Transparenz ist hier das Entscheidende, um deren Beratung zu legitimieren. Aber das ist natürlich berechtigt.
Weil ich finde, dass Lobbyismus oder Lobbyisten haben im gesellschaftlichen Kontext ja häufig so eine negative Konnotation.
Ja.
Sie sehen das als berechtigte Interessenvertretung, solange man weiß, mit welchem Interesse derjenige berät oder eben in die Kommunikation eintritt.
Genau, und sie sind oft auch sehr schnell sachkundig, weil sie eben im Saft praktisch schwimmen in der Expertise und können da sehr gute Beratungsleistung einbringen. Problematisch wird es, wenn Gesetze auf 10 Seiten praktisch den Originaltext der Lobbyorganisation tragen. So Beispiele gibt es ja auch. Und das nicht wirklich transparent war. Das ist natürlich falsch, schlecht und das ist ein falsches Verständnis. Wir haben ja in den letzten Jahren auch durch Transparenzgesetze, Lobbykontrolle und so weiter da das öffentlicher gemacht. Aber von der Sache her finde ich es gut, dass unterschiedliches Wissen zusammengetragen wird. Und dann kommt eben genau der Punkt der Rationalität, Macht- und Sachfragen zusammenzubringen. Wie gehe ich in der Politik damit um, dass man einerseits das Sachrationale akzeptiert, dass ich dann gucke, wie kann ich es durchsetzen, also mit welchen Mehrheiten und wie kann ich es vermitteln, so vermitteln, dass ich am Ende auch wiedergewählt werde. Das ist ja die Rationalität. Also das Problem einfach zu lösen, führt nicht automatisch zur Wiederwahl, sondern es muss so gelöst werden, dass die Wiederwahl nicht gefährdet wird. Das macht Politik voraussetzungsvoll, schwierig und es ist wie im Familienrat, geht ja auch um die Entscheidungsfindung. Wer hat da welche Vorteile? Wer nutzt welche Informationen und wer setzt sich am Ende durch? Nur mit dem Unterschied, es geht in der Familie nicht um Wiederwahl. Ne?
Finden Sie dann in diesem Kontext solche Orte des Zusammentreffens, wie es jetzt bei Minister Weimer diskutiert wurde, ist das auch transparent und nachvollziehbar oder hat das dann schon wiederum ein Geschmäckle, wenn man gezielt Politiker mit Leuten, die dafür bezahlen, in Dialog kommen lässt oder in Kontakt treten lässt?
Ja, das sieht ganz klar nach einem Interessenkonflikt aus, den man hätte vorher ausschließen können. Andererseits ist es toll, wenn ein Quereinsteiger in die Politik kommt, der eben auch Fachwissen im Medienkontext mitbringt. Der ist also für Medien zuständig und für Kultur. Und dann einzunehmen, der aus den Medien kommt, ist erstmal per se kein Nachteil. Aber wenn er damit auch sein Geld verdient hat, muss er doch darauf achten, dass keine Interessenkonflikte entstehen. Und das hätte man im Vorfeld klarer machen können. der Ausstieg aus der Firma, die Rechte zu 100%, die Gesellschaftsanteile auf die Frau zu übertragen. Das hätte man aus meiner Sicht klarer machen können. Oder diesen Gipfel jetzt, ist ja einmal im Jahr am Tegernsee, dieser Gipfel, dass man den in der Zeit dieser 4 Jahre vielleicht einem anderen Ausrichter überträgt und damit gar nicht mehr konkret rechtlich eine Verbindung herstellt. Deswegen hätte der doch stattfinden können. Und da, finde ich, ist man zu blauäugig rangegangen. Und wie immer dann scheibchenweise Informationen rausgeben, war nicht wirklich klug. Aber vom Hintergrund her einen zu nehmen, der eben schon aus dem Politikfeld kommt und was er nachher zu verantworten hat, ist erstmal kein Nachteil.
Aber das hat mich im Nachhinein auch gewundert, dass er als Argumentation gesagt hat, ich lasse meinen Teil der Unternehmensanteile ruhen, aber er ist ja trotzdem noch involviert und jetzt ist dieser Schritt ja nachgeholt worden. Also jetzt hat er ja nach der Kritik, die aufgekommen ist, seine Anteile dann
Treuhändern übergeben.
Das hätte man vorher schon machen können. Es gab auch schon, habe ich mich gefragt, Minister, die sind mehr in die Bredouille gekommen wegen so etwas als er. Bisher ist er dort ja eigentlich, finde ich, ganz gut durchgekommen.
Ja, es lag auch ein bisschen daran, dass der Startschuss ausging von Rechten, Rechtsextremen, muss man sagen, Medienkontexten, die er provoziert hatte auf der Frankfurter Buchmesse mit seiner Rede. Und deshalb eher aus meiner Sicht journalistisch auch eher geschont wurde, weil man ihn davor auch schützen wollte. Das hat sich jetzt etwas ausgeweitet, aber der Ursprung der Kritik kam aus diesen Kreisen und da hat die Medienrepublik, auch die Berliner Republik, sich noch gegen verwahrt.
Ich würde noch einmal kurz zurückspringen zu dem Gedanken der Beratung oder dem Feld der wissenschaftlichen Beratung, die Sie umschrieben haben, weil Sie Ihre Tätigkeit etwas umrissen haben mit der Tatsache, Sie haben eine Hypothese oder eine Ausgangsfrage und wollen sich dann ohne, also mit Erkenntnisinteresse, aber ohne Interesse in eine Richtung, wie es ausgeht, zum Kern der Sache. Nennen Sie mal ein Beispiel, wo Ihnen das aus Ihrer Sicht entweder besonders gut gelungen ist oder so gelungen ist, dass Sie vom Ergebnis wirklich überrascht waren.
Ja, das sind typische bohrende Nachfragen, genau um jetzt praktisch den Nutzenbeweis zu erbringen. Das sehe ich gar nicht ein, so eine Frage zum Antworten. Es widerspricht genau dem. Warum muss jetzt ein Ergebnis von mir einen bestimmten Nutzen, einen Nutzennachweis erbringen? Ich habe mich auch immer dagegen gewehrt, gegen die großen Wissenschaftsprogramme, Förderrichtlinien, die eben im Wissenschaftsmanagement in den letzten 20 Jahren immer eine dominante Rolle gespielt haben. Das heißt, werden Millionen bereitgestellt, dann müssen aber alle in die gleiche Richtung forschen. Da war ich kein Typ zu. Ich habe zwar auch immer Wissenschaftsmanagement betrieben und auch viele Drittmittel eingetrieben, aber diese großen Richtlinien, Förderrichtlinien, fand ich, widersprechen meinem Dasein als Wissenschaftler. Wenn ich jetzt eine Idee habe, etwas aufzuklären, wie beispielsweise politische Rationalität eines bestimmten Akteurs ist oder wie Generalsekretäre machtpolitisch eine Rolle spielen, um Bundesparteitage zu organisieren, dann ist es eine Frage, die ich erstmal für mich selbst kläre.
Es liegt mir natürlich auch ferner, Korte, Ihnen zu unterstellen, dass Ihre Wissenschaft nutzlos oder brotlos ist. Das haben Sie jetzt aber interessanterweise selbst formuliert.
Ja, also jetzt verbinden Sie es ja. Nutzlos und brotlos sind wieder zwei ganz verschiedene Dinge. nutzlos, dass ich mir selbst ein Erkenntnisziel einfach setze, aber wenn etwas herauskommt, nicht der Nutzen im Zentrum steht. Das ist ja die zentrale Frage. Ne? Natürlich kann man das benutzen, um zum Beispiel einen Podcast auszuhalten mit Ihnen. da kann man Wissen ja auch einbringen. Und dann hat es natürlich eine Nutzenbasiertheit, aber von der Sache her ist es eben strukturell anders.
Sie haben vorhin die verschiedenen Komponenten. Ich lasse das jetzt einfach mal so.
Ja.
So stehen, Herr Korte.
Ja.
Korte in der Defensive. Sie haben vorhin die verschiedenen Typen oder die verschiedenen Achsen von Politik gekennzeichnet und haben gesagt, es gibt die Durchsetzungsmacht oder den Durchsetzungsstrang und den inhaltlichen. Welcher Politiker in den vergangenen Jahrzehnten hat denn aus Ihrer Sicht alles am meisten oder am besten kombiniert?
Ja, man muss diese drei Ebenen eben sehen, nicht nur die verschiedenen Arenen, in denen Politik sich entwickelt, ob es jetzt im Bundestag eine Mehrheit ist oder Ministerium oder Parteien haben unterschiedliche Logiken, um Mehrheiten hinzubekommen, sondern diese Rationalitäten eben. Wenn ich sie idealtypisch verschränke, muss ich alles bespielen können. Und das kann ich entweder selbst oder ich organisiere mein Umfeld. Bei Schröder war das sehr interessant zu sehen, als Bundeskanzler mit dieser Agenda 2010, wie er eben doch sehr stark Sachrationalität organisiert hat über diese die Hartz-Kommission damals und dann feierlich das auch im Berliner Dom überreicht bekommen hat. Er war sehr stark darin, auch im Sinne einer Durchsetzungsrationalität mit vielen wichtigen Machtmaklern es so umzusetzen, dass wir am Ende auch Bundestag und Bundesrat es durchgesetzt haben, diese große Reform. Und er war ein großer Vermittlungskünstler, dass er doch auch mit den Einschnitten, die damit verbunden worden sind, fast nochmal ein Comeback bei der Bundestagswahl erreicht hat. So, aber wenn man es überdehnt, ein Bereich, und der war oft, es war oft überdehnt im Vermittlungsbereich, wenn einer mit, wie sagt er, Bild, Bams und Glotze regiert, ist es natürlich eine Überdehnung dieses einen Bereichs. Also wir haben ja eine Spannungsverhältnis zwischen diesen drei Rationalitäten und ich muss die wechselseitig bespielen, aber ich kann nicht eine nur favorisieren. Wer also nur darauf setzt, präsenzdemokratisch unterwegs zu sein, also das Mediencharisma auszuspielen, letztlich gegen die Möglichkeiten, intern etwas durchzusetzen, also auch gegen die eigenen Leute in den Parteigremien, wird das kurzfristig mal einen Erfolg haben, aber nicht langfristig. Also wer nur sonntagsabends in einer Talkshow etwas verkündet und meint, die Gremien folgen einem montags automatisch, das machen die mal ein paar Wochen, aber nicht intensiv, immer. Da muss ich die Durchsetzungsrationalität wieder nutzen. Also diese Dimension zu verzahnen, das ist das Schwierige und das ist die große Kunst.
Wobei es, ein Frosch im Hals, wobei ich es interessant finde, dass aktuell beim Herbst der Reformen und der Tatsache, dass wir als Gesellschaft oder als Wähler ja schon mutige Entscheidungen fast schon herbeisehnen, und sie nicht kommen, wird eben jeder Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010 im Jahre 2025 zumindest vom Vorgehen her als letztes Positivbeispiel für Entschlossenheit in der Politik genannt, dass das ein Trauma der SPD wahrscheinlich bis heute nach sich gezogen hat beim Thema Hartz IV und dass damals auch nicht alles gut war, sei jetzt dahingestellt. Aber das war einer der Punkte, der im Nachhinein gesehen heute immer wieder erwähnt wird für mutige, zukunftsgerichtete Politik, die mal was entschieden hat und vorangegangen ist.
Ja, und es war eben über Politikberatung dieser Kommission auch zustande gekommen. Nicht jede Kommission ist nur eine Politikablenkung oder Outsourcing von schlechten Nachrichten, sondern sie kann auch systematisch genutzt werden. Das hoffen wir jetzt auch für die kommenden. Ich fand jetzt letzte Woche sehr interessant in dem Politbarometer-Umfrage, erste Mal habe ich das gesehen, dass es so abgefragt worden ist, dass man auch erkennt, dass die Rolle der Opposition auch bodenlos schlecht eingeschätzt wird. Das war so deutlich nicht. Also die AfD hatte schlechteste, gigantisch schlechte Werte, nicht nur die Bundesregierung, sondern eben auch die Opposition jetzt als AfD. Das bestätigt nochmal, dass die Menschen diese Partei als Unmutsaufsauger sehen, um Druck auf die anderen zu machen. Aber bei den Stichwahlen haben wir ja gesehen, sie wollen sie nicht in eine Regierungsverantwortung bringen, nicht in eine exekutive Verantwortlichkeit. Davor schrecken die meisten nach wie vor zurück. Und dieses Datum, dass man diese Oppositionsarbeit so schlecht einschätzt, ist die gleiche Liga. So, und das in der Konsequenz, sagen wir ja immer, es gibt offenbar eine Angst der Berliner Republik vor der Wut der Wähler, wenn sich etwas verändert. Aber es gibt mittlerweile eben auch eine berechtigte Angst vor der Wut der Wähler, wenn sich nichts verändert. Und das, ich hoffe, dieser Gedanke reift, dass diese Win-Win-Situation für alle da sind, wenn auch Lösungen jetzt kommen, Lösungen, die auch mit Einschnitten und Veränderungen, vielleicht auch mit kurzfristigen Nachteilen zusammenhängen, aber doch belohnt werden, um diese Ohnmacht, diese oft auch bürgerliche Fatalismus, der sich dahinter verbirgt, aufzubrechen. Also alle profitieren davon und die sind ja jetzt, sind alle gut beraten, sie sind auch gebildet, wir warten praktisch auf das Momentum, dass sie jetzt daraus etwas ableiten.
Ist ja auch ein interessanter Befund, wenn mittlerweile nicht nur die Regierung schlechte Werte hat, sondern auch die Opposition.
Ja.
Weil man sich ja dann fragen kann, wen sollen dann laut dieser Umfragen die Leute noch wählen?
Genau, das ist dann schon ein autoritärer Sog, der sich entwickelt. Dem, was dahinter liegt, ist entweder fatalistisch, das ist schon was lächerlich anzugucken, dass sich daraus sowieso nichts mehr entwickelt, oder auf den oder die große Erlösung über irgendeinen Held zu warten, der das mit Kettensägen oder was auch immer an Metaphern sich eignet, disruptiv angeht und dann mal alles neu und anders macht. Das liegt so in der Luft. Diese autoritäre Versuchung als autoritärer Sog, umso wichtiger ist es jetzt mal eben Beispiele zu bringen, was wirklich gelingen kann und was nicht gelingen kann. Aber wir häufen eben die im Moment nach wie vor die schlechten Beispiele. Wenn ich jetzt wieder heute gehört habe, 10 Tage war der Kölner Hauptbahnhof nicht passierbar für die Fernzüge, nur für die S-Bahn. Und das wird im Frühjahr offenbar wiederholt, weil das, was sie wirklich machen wollten, das konnten sie nicht aus irgendwelchen Softwarefehlern. Man kann schon sagen, dass dieser Alltag, den die Mobilität mit sich bringt, auch gerade die Bahn, vielleicht mehr Demokratieverachter produziert als am Ende so eine rechtspopulistische Partei. Weil es so ein Wutpegel anhäuft bis abends, dass man einfach verzweifelt, dass diese Bahn, die uns doch allen gehört, nicht wirklich funktioniert. Und deswegen brauchen wir hier Beispiele, wie es dann doch mit besonderen Initiativen am Ende gelingen kann.
Zumal die Bahn in diesem Wutpegel ja dann ein Synonym ist für Politik,
ja,
die keine Lösung
genau
auf die Beine bekommt.
Das ist Staat, also Staat soll so irgendwie funktionieren und für Daseinsvorsorge existenzieller Art. Und was funktioniert alles nicht, wenn wir täglich das anhäufen und in so einer Familie zusammentragen, funktioniert zu viel nicht. Also die Reparaturbedürftigkeit nimmt zu und nicht ab. Trotz der Milliarden, die eben zusätzlich wir bereitgestellt haben von unseren Steuergeldern, das ist der Unmut. So, und das kann Politik im Sinne von Positivität gestalten, nutzen, mit einer großen Erzählung, mit der Vorhaben, die aber hinterlegt sind, also begründet sind, kein Larifari-Optimismus, sondern etwas Begründetes übersetzen. Und da gibt es ja Beispiele und darauf warten wir.
Sie haben auch eben angesprochen, dass gerade nach der Ampel ja jemand als in einer etwas konservativeren Gesellschaft war für mich ja Friedrich Merz oder die CDU schon ansatzweise so etwas wie ein Heilsbringer von manchen, was gesehen wurde, dass jetzt endlich mal jemand etwas umsetzt.
Für Konservative. Ja, mit seinem damals Generalsekretär, packen wir es an, oder wie heißt es, was sagt er immer?
Der Lindmann.
Ja, umsetzen, oder was ist immer sein Spruch, ich komme nicht mehr drauf. Das war die Erwartungshaltung, also wenn überhaupt eine Erwartungshaltung existierte, ein Mandat zum Verändern, haben wir ja nicht wirklich gewählt. Das ist ja irgendwie so, die sind alle irgendwie ins Amt gekommen, hatte ich den Eindruck. Es war ja aufbruchslos, das Klima. Das sollte man nicht unterschätzen. Und auch Merz hatte ja keine besonderen Popularitätswerte. Ne? Mhm. Und mittlerweile wissen wir ja auch sauerländisch, ich meine, es ist auch ein bisschen in der Metapher drin, bei Sauerländern, dass vielleicht so eine Übellaunigkeit ja mittransportiert wird. Ne? Einfach, also meine Eltern sind aus dem Sauerland, insofern weiß ich, dass der Sauerländer nicht übellaunig ist, aber es könnte jetzt mal der Eindruck entstehen, ne, von dem, wenn einer immer sauer ist. Ne, und weil er ja auch nicht so viel Positivität strahlend, charmingmäßig ausstrahlt.
Auch nicht in Brasilien.
Ja, also man muss halt immer orchestrieren, welches Stadtbild er gerade sieht. Dann kann es vielleicht besser werden.
Und wo er froh ist, wieder weg zu sein.
Ja. Nein, aber klar, es gab eine Erwartungshaltung, sehnsuchtskonservativer war er. Und davon hat er jetzt so viel noch nicht eingelöst. Er macht das, was Politik immer macht, sehr pragmatisch natürlich, geradezu ultra pragmatisch zu agieren, wie er es Merkel auch Jahrzehnte vorgeworfen hat, sodass das Konservative, mit dem er angetreten war, so gar nicht mehr klar erkennbar ist. Das ist natürlich ein Tribut an das Politikmanagement in einer großen Koalition, der ersten kleinen großen Koalition. Das, ich glaube, ich kann ihm auch niemand vorwerfen. Aber klar, die, vor allem die Wirtschaft hatte eine bestimmte Erwartungshaltung, die jetzt ein halbes Jahr danach noch nicht wirklich so eingelöst ist, dass es schon besser wird.
Um nochmal auf unsere Eingangsfrage zurückzukommen von Frau Riebschläger, die hatte noch einen Aspekt in ihrer Frage drin, den ich vorhin auch schon vorgelesen hatte, der mich noch, den ich nochmal tiefergehend behandeln wollte, und zwar in welchem Umfang sich Politiker tatsächlich von Entscheidungen, Vorentscheidungen beraten lassen. Also ist das, ist da eine Beratung möglich? Weil es sind ja so viele Aspekte da drin. Man müsste den entweder einen Parteitagsbeschluss, je nachdem, welche Größenordnung. Man hat ja eine Parteilinie, vielleicht ein Wahlkampfprogramm. Man hat dann vielleicht eine eigene Überzeugung, man hat einen Koalitionspartner. Mhm. Wie groß ist denn dieser Korridor für Beratungen überhaupt?
Diese Melange auszugleichen für sich selbst, das ist die große Kunst. Die Rationalitäten zusammenzubringen, die unterschiedlichen Informationszugänge und dann abzuwägen, was machen wir jetzt? Wie ist die Mischung zwischen Optimum und Maximum? Wie kann ich mit wem welche Mehrheit am Ende durchsetzen? Eben nicht nur die eine Anregung. Auf jeden Fall ist sehr viel an unterschiedlicher Beratungsleistung vorhanden, bis es zu einer Entscheidung kommt, die dann aber so antizipiert entschieden wird, dass man weiß, ich bekomme sie auch durch. Zumindest wussten wir es bislang, was das Kabinett anbelangt. Was dann danach wird, scheint ja völlig offen zu sein im Sinne der parlamentarischen Mitsteuerung. Also es ist Zeit da, es ist Information da, und es kommt auf das Umfeld an, von Büroleitung, die Organisation im Haus selbst, wie praktisch die innere Art der Politikberatung, die Politikberatung von innen am Ende so läuft, dass auch die Informationen an dem entscheidenden Ort zusammenlaufen. Das ist gegeben und das läuft permanent, pausenlos, egal auch wo der Politiker gerade ist. Das ist auf jeden Fall gegeben. Aber es ist der Ausgangspunkt nochmal, es geht nicht darum, eine Expertise umzusetzen, sondern viele verschiedene.
Sind wir beim Thema Rentenpaket noch im Stadium, wo irgendeine Beratung möglich ist, oder ist das jetzt schon der Notfallmodus und jetzt ist nur noch eine Exit-Strategie?
Nee, da gibt es auch Beratung ja im Blick auf den Erfolgsfall, ne, wie man doch eine Mehrheit im Bundestag hinbekommt. Darauf richtet sich jetzt eher die Beratung, weniger auf die Expertise, irgendwelche neuen Formeln für die Rentenpolitik zu finden. Die wird ja der Kommission übertragen. Aber es geht um die Mehrheitslogiken, die herzustellen. Da, glaube ich, ist noch nicht alles ausbuchstabiert. Aber gibt es denn bei Chefredakteuren auch Beratung?
Sehr viel.
Ja?
Ja.
Aber das bei Ihnen kommt davon nichts an, sonst würde ich das ja merken.
Ich war davon ausgegangen, dass Sie jetzt zu dem Ihrem eigenen Schluss kommen, dass ich, wenn ich mich überhaupt beraten lassen sollte, nicht drauf höre.
Ja.
Aber natürlich denke ich häufig über Dinge nach und bin mir nicht sicher, ob ich da alleine richtig liege. Und
welche Lobbyorganisationen laufen Ihnen denn da immer die Türen ein?
Also wenn Sie wüssten, wer einen Chefredakteur den ganzen Tag anruft, um vielleicht doch noch über einen Artikel zu verhandeln, oder man könnte doch mal, oder das ist doch interessant und wollt ihr nicht mal.
Präsenz, ne?
Das ist schon, da geht es um mediale Präsenz, in der, weil ich das auch nachvollziehen kann, dass man durch mediale Präsenz auch im Zeitalter der Social-Media-Aktivitäten oder der digitalen Transformation die Wirkungsnacht der klassischen Medien vielleicht nachgelassen hat, aber sie ist trotzdem noch so signifikant da, dass man merkt, dass es den Leuten wichtig ist, weil sie auch einen Impact daraus spüren, dass sie in unseren Produkten wahrgenommen werden oder vorkommen.
Ja, tausche Präsenz gegen Information.
Ja.
Das ist so ein bisschen der Deal und das kann ich mir vorstellen. Also kriege ich Zeilen, kriege ich ein Foto, wie tauche ich auf?
Und da versuche ich immer in der, also wenn es nicht rein, es gibt auch Leute, die mich werblich anfragen.
Kommt man denn bei Ihnen überhaupt durch? Sie sind doch so abgeschirmt.
Also wenn ich jetzt gerade hier sitze.
Auf dem Thron sitzend abgeschirmt.
Ich rate den Leuten immer, wenn ich nicht gerade auf dem Thron in Worms sitze und kurzzeitig zumindest ihren dauerhaften Platz einnehme und ich mich sehr freue, dass sie auf ihrem Thron Platz gemacht haben, mir eine Mail zu schreiben. Das ist meistens sinnführender.
Ja.
Und ich versuche dann innerhalb weniger Tage zu antworten.
Okay, ja, das ist schon mal schon mal eine Antwort auf jeden Fall, mit der man was anfangen kann.
Wie ist es, wenn man Ihnen eine Mail schreibt?
Auch. Also ich beantworte alles, solange ich nicht beleidigt werde. Also wann immer ich öffentlich was gegen die AfD sage, hat man natürlich einen Wust von Müll, den man bekommt. Aber das kenne ich seit vielen Jahren. Bei anderen Dingen, auch sehr kritische Dinge, gehe ich immer drauf ein.
Noch eine Frage zum Rentenpaket. Wie glauben Sie, geht die Sache jetzt aus?
Darüber haben wir letzte Woche schon philosophiert. Ich glaube schon,
dass... Aber Sie haben sich ja jetzt eine Woche Zeit genommen, haben Sie letzte Woche angekündigt, ja, um nachzudenken.
Ja, ja.
Ich wollte wissen, ob da was rausgekommen
ist. Ja, und man versucht, sie nein zu interpretieren, was die eigentlich, die Verantwortlichen aus der Sache machen, nämlich vor allen Dingen der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU, der das ja in irgendeiner Weise eine Mehrheit für den eigenen Kanzler zu organisieren hat, ne? Und so, wenn ich ihn richtig interpretiere, wird gerungen um Positionen, die zu dem Gesetzpaket noch dazukommen, ganz offensichtlich. Mehr als nur ein Begleittext, ist mein Eindruck. Also nicht aufdröseln, aber doch etwas noch hineinschreiben, was die Jüngeren zufriedenstellt.
Die Grünen haben schon gesagt, sie werden nicht mitstimmen. Auch mit klarem Bezug auf, es kann nicht angehen, dass derjenige, der uns am Wahlabend verhöhnt hat, jetzt wieder mal unsere Hilfe braucht. Bei den Linken gab es ja wohl Gesprächsebenen, die könnten aber eine ähnliche Argumentation anstimmen. Und die haben ihm ja schon mal aus der Patsche geholfen, trotz Unvereinbarkeitsbeschluss.
Wichtig ist ja, der Prozess, etwas zu verändern, ist normal. Diese haben wir jetzt immer wieder gelesen, das Struxer Gesetz des ehemaligen Fraktionsvorsitzenden, auch mal Verteidigungsminister, der eben gesagt hat, dass wird in den parlamentarischen Beratungen immer wieder, was aus dem Kabinett kommt, verändert. Das ist ja auch richtig so. Aber hier ging es ja darum, dass das Frühwarnsystem überhaupt nicht funktioniert hat. Im Juni diese Entscheidungen gefallen sind und man erst in den letzten Tagen, Wochen merkt, dass da doch mindestens so viel Abweicher sind, dass die eigene Fraktion der Union eben keine Mehrheit hinbekommt. Das ist der Kritikpunkt von absolut miserablen, schlechtem Management.
Aber Sie müssen jetzt in den nächsten Wochen irgendeine Lösung finden, weil der feste Wille besteht ja, das dieses Jahr noch abzustimmen.
Ja, das wird es auch, da bin ich ziemlich sicher. Und man sieht ja, wie plötzlich eine Dynamik in Lösungen kommt, auch in internationalen Fragen, durch diesen sogenannten unorthodoxen Stil, wie es jetzt schön heißt, wie dieser Trumpismus agiert, einfach krude eigene Geschäftsinteressen durchsetzen. Das ist ja letztlich der Hintergrund seines autoritären Gebarens. Geschäftsinteressen für die Amerikaner oder für sich selbst und so auch dann Deals versucht auszuhandeln, die ihm selbst erstmal nutzen. Es gibt immer eine Dynamik von Überraschungen, die ich jetzt auch innenpolitisch nicht ausschließen würde, um da vor Weihnachten diese Entscheidung für das Rentenpaket abzuschließen.
Wir werden das in diesem Podcast begleiten,
Herr Korte. Ja, genau.
Vielen Dank für Ihre wie immer sachkundigen Einschätzungen und noch einmal für die Einladung. Im Kamin hinter uns ist das Feuer ausgegangen. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist.
Nein, weil das ist einfach, auch da fehlt Ihnen halt die Expertise. Das ist ein Ofen, der jetzt speichert. Ne? Der speichert in den Steinringen, die oben drüber angebracht sind, die Wärme. Insofern kann die Flamme unten potenziell ausgehen, weil oben ist die Hitze jetzt drin und die gibt es ab.
Also war das kein Zeichen, dass unsere Zeit vorbei ist, weil die Hitze weiterhin da ist, aber die Flammen sind ausgegangen.
Nein, aber das ist ja der Vorteil dieser Nähe jetzt. Ich sehe, dass sie ausgepowert sind. Wir sollten lieber aufhören.
Ich schiele einfach auf die Mozartkugeln, die vor uns stehen und weiß, dass ich während des Podcasts so schlecht
essen kann. Ja, die können wir jetzt knistern und aufmachen.
Dann, Herr Korte, vielen Dank für die Einladung. Schön ist es hier bei Ihnen.
Ja.
Wir kommen jetzt einfach immer mal wieder vorbei.
Sehr gerne. Das Haus ist immer offen.
Sie sind selten da, aber wir kommen dann einfach vorbei.
Ja, es bietet sich an. Das liegt auf dem Weg und ist eine Willkommenskultur hier. Vor allen Dingen für Chefredakteure und wichtige Mitarbeiter.
Ja, wir fühlen uns auch sehr wohl. Es gibt selbstgebackene Plätzchen von Ihrer wunderbaren Frau. Es gibt Mozartkugeln. Einen guten Espresso gab es vorhin schon.
Tja.
Dann machen wir uns jetzt auf die Mozartkugeln, über die Mozartkugeln her.
Mhm.
Bei dem Spitznamen ist das ja klar. Ich bedanke mich, Herr Korte, für Ihre Zeit, für Ihre Einschätzung. Bedanke mich bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch fürs Zusehen auf YouTube. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche Ihnen noch eine gute Woche. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM.
von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.